Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 20. August 2012 zum Thema seit 1979 immer wieder neu, die Linzer Klangwolke. Zu Gast sind Gerfried Stocker, Medienkünstler, künstlerischer Leiter der Ars Electronica und Wolfgang Winkler, Vorstandsdirektor und künstlerischer Leiter der LIBA, Geschäftsführer des Anton Bruckner Instituts Linz. Gastgeberin ist Iris Meyer.
Ich darf Sie deshalb heute im meinem Namen Iris Meyer begrüßen. Ich bin beim Kepler Salon hier für die Programmgestaltung zuständig und für den vom Verein Kepler Salon die Geschäftsführerin und freue mich, dass ich heute Fragen stellen darf.
Wir fragen uns.
Klangwolke. Die Linzer Klangwolke ist einfach, Linz und Klangwolke gehört zusammen und ist einfach aus Linz nicht wegzudenken. Seit 1979 prägt sie immer. Das Donaugelände ist ein großes Konzept, das einfach Ende der 70er Jahre eingeführt wurde. Und ich bin heute auch hier und bin stolz, dass ich hier bin, Fragen stellen zu dürfen, weil einfach dieses Konzept über die Grenzen von Linz hinaus einfach einmalig ist. Und ich freue mich auch, dass Hannes Leowohlseder heute bei uns zu Gast ist. Er ist der Ideengeber, der Gründer der Linzer Klangwolke und von dem her bin ich einfach gespannt, was wir heute alles erfahren können von der aktuellen Klangwolke über die Entwicklung des kuratorischen Prinzips und eben von der Gründung an sich, die auch viele Parallelen zur diesjährigen Klangwolke hat und die erste Klangwolke 1979. Dann ist auch noch die Christine Schöpf da. Ich freue mich wirklich, das ist für mich ist es wie ein Heimspiel, nachdem ich sehr, sehr lange bei der Ars Electronica gearbeitet habe. Christine Schöpf ist für mich immer die Grand Dame des Prix Ars Electronica. Als das habe ich sie kennengelernt und sie hat mir auch als Person sehr, sehr viel gelernt und mir auch durch meine berufliche Karriere, wie man es so nennt, einfach begleitet. Vielen Dank und danke, dass ihr da seid. Viel, viel Wissen rund um die Klangwolke hier in diesem Raum heute. Eine Klangwolke, die jetzt am zwei Wochenenden stattfinden wird. Wolfgang Winkler ist seit 1979 immer in Verbindung mit der Klangwolke, immer verantwortlich in einer Art und Weise für die Klangwolke. Über die verschiedenen Rollen in diesem Lied werden wir heute auch viel erfahren, weil es auch um die Geschichte geht. Seit 1998 bist du wirklich der künstlerische Leiter der Klangwolke und für das kuratorische Prinzip verantwortlich. In den Anfängen hast du es über den ORF Oberösterreich begleitet. Was beide Herren vereint, ist die steiermärkische Vergangenheit. du kommst aus dem Bereich, genau, und bist eigentlich über das Bruckner Konservatorium dann auch nach Linz gekommen, über den ORF und unterrichtest auch jetzt an der Bruckner Universität und an der Kunst JKU in Linz.
Das muss man ein bisschen ganz kurz klarstellen. Mein Musikwissenschaftsprofessor in Graz hat zu mir gesagt, Sie wollen doch eine Stelle in der Musikwissenschaft haben, gehen Sie nach Linz. 1979 war die Aussage, gehen Sie nach Linz in Graz, schlicht unmöglich. Man kann als Techniker nach Linz gehen, als Chemiker nach Linz gehen, aber nicht als Geisteswissenschaftler. Das ist unmöglich. Also da wird man sofort eingewiesen in die Nervenheilanstalt. Ich ging trotzdem nach Linz. So kam ich ans Konservatorium und heute noch mit der Universität verbunden. Aber ich war nach einem Jahr dann schon beim Hannes Leowohlseder und damals entstand auch die Ars Electronica, das Festival Ars Electronica. Und wenn Sie sich zurückerinnern, 1979 wussten Sie alle nicht, was ein Laptop ist und Sie, der Gerfried hätte jetzt nichts zu tun, weil kein Laptop da stünde. Das war alles erst im Kommen. Kein Mensch wusste, was Computer wirklich können. Das waren meist gekleidete Herren mit irgendwelchen Bändern. Aber nicht so der tägliche Umgang. Und diese Ars Electronica war also von vorn bis hinten irgendwie, ich sage das jetzt sehr persönlich, bei manchen Dingen, die wir damals produzierten, aufführten, habe ich selber nicht genau gewusst, was es ist. Oder nur eine ungefähre Ahnung gehabt. Und die Klangwolke war sozusagen das Bindeglied zwischen diesem futuristischen Etwas, Ars Electronica, und dem traditionellen Brucknerfest. Ars Electronica war ja mit dem Brucknerfest bis 1995 verbunden. So entstand die Klangwolke und so kam Walter Haupt ins Spiel, den hat der Hannes irgendwo gefunden, Musik einer Landschaft, und hat sich den Herrn Haupt näher betrachtet. Und der Walter Haupt hat dann wirklich 10 Jahre lang die Klangwolke programmiert, mitprogrammiert, gestaltet und im Donaupark dirigiert vor allem. Das hat ihm ein hohes Maß an Berühmtheit eingetragen. Dazu muss man wissen, dass die Techniker natürlich geschmunzelt haben. Walter Haupt stand immer unten beim Toncontainer, die Partitur von sich und hat also Bruckner oder was immer dirigiert und zwischendurch mir unfeine Anweisungen gegeben, wie der Klang zu verbessern wäre. Die Techniker unter ihnen wissen, der Klang war schon längst draußen, bevor er sich noch aufregen konnte überhaupt. Aber das war unser Spielchen über 10 Jahre hinweg. Und da war Walter Haupt sehr entscheidend auch mit für diese Klangwolke. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Wenn ich gewusst hätte, dass im heurigen Jahr ich die 70. Klangwolke stückzahlmäßig betreuen werde. Bei der ersten Klangwolke war ja der Spa im Donaupark jener Computer und alle waren fürchterlich aufgeregt und alles war im Donaupark. Ich saß im Studio bei uns mit dem Tonmeister Hasi Kiesel völlig allein und wir hatten ein Tonband abzuspielen. Nur die ersten 4 Spuren waren normaler Bruckner, die zweiten 4 Spuren waren verschettert, also irgendwie elektronisch verändert. Und es ist alles ganz klar gewesen. Und 30 Sekunden vor 20 Uhr, wenn die Sendung beginnt, zwar natürlich direkt auch in Ö1 und lokal, wandte sich Hase Kiesel zu mir um und sagte, welche Spuren spielen wir jetzt? 1-4 oder 5-8? Und diese banale Frage hat mich fast aus dem Konzept gebracht, weil es war so klar, dass ich momentan ihn angestarrt habe. Und so, was will er denn eigentlich? Kurzes Zögern, es startete richtig. Aber es wäre vermutlich das Ende dieses wunderbaren Projektes bis heute gewesen, wenn es verschättert erklungen wäre. Das hätte, glaube ich, dann selbst den Spa übertroffen.
Weil jetzt spricht man oder kennt man das Konzept der Klangwolke sehr, sehr gut. Auch die Massen, die man damit bewegen kann. 1979 war das ganz eine andere Situation. Oder beziehungsweise überhaupt die ersten Jahre. Oder war das von Anfang an, wie kann man sich das vorstellen, immer ein Erfolg? Wie ist das gestartet?
Ja, das kann man schon sagen. Das ist immer ein Erfolg, weil in bestimmter Weise 1979 waren es, glaube ich, was weiß ich, ungefähr 100.000 neugierige Linzer und Oberösterreicher, die da gekommen sind. Die Aussage, dass hier eine Klangwolke, der Begriff Klangwolke, was ist das? Ich habe, glaube ich, noch zu Hause eine Sendung mit dem damaligen Landeshauptmann Ratzenberg, mit dem Hannes Leopoldseder und mit mir in Radio Weiß-Rot, dass die Leute gefragt haben, was ist eine Klangwolke, wie klingt das? Höre ich das in Ebelsberg auch? Oder wie geht das? Und dazu kam einfach die fast mythische Idee, die Radio ins Fenster zu stellen. Radio ins Fenster hat zum ersten Mal den Raum, den Klangraum, so weit erweitert, und da schließen wir dann heuer wieder an, so weit erweitert. Es hat nicht wirklich immer funktioniert und nicht überall funktioniert, das mag schon sein, aber die Idee hat voll gegriffen und die meisten Leute, wenn man sie fragt, was erinnern Sie sich an die Klangwolke, dann sagen sie meistens, wenn sie alt genug sind, dass Radio ins Fenster, das war sozusagen die Pulsidee, abgesehen von der Klangwolke als Projekt zwischen Ars Electronica und Bucknerfest an sich.
Ab wann gab es schon am Anfang an die visualisierte Klangwolke, die klassische Klangwolke, oder wie hat sich das Konzept einfach entwickelt über die Jahre?
Ich habe gewusst, warum ich den Zettel mitnehme. Die erste, naja, das visualisiert. Wir hatten bei der ersten Klangwolke einen großen Ballon im Donaupark als Zeichen stehen, der über mit Herzen, mit kleinen Herzballon behängt war. Der wurde im 4. Satz vom Publikum gekillt, respektive runtergeholt, und als Andenken nahm man sich so ein Herzballon mit. War schon visualisiert, nicht? Das ist schon visualisiert gewesen. Im 2. Jahr waren es dann Otto Biene mit seiner Sky-Art-Konferenz. Es hat furchtbar geregnet, glaube ich, und Dr. Stadelmeier, mein Vorvorgänger, und Dr. Leopoldseder haben, glaube ich, beraten, ob sie das absagen sollen oder nicht. Ich bekam davon nichts mit. Wir waren natürlich schon voll auf Fahrt. Dann war der Walter Haupt mit Bernhard Luginbühl, mit dem Funkenwolkenfeuer. Dann war es wieder mal nur, also der visualisierte Gedanke, das Bild waren immer dabei eigentlich. Okay. Das war immer dabei. Nur hat sich das dann einmal sozusagen in 2 Schienen aufgegeben, in die sogenannte visualisierte und in die klassische Klangwolke, die sozusagen nur Musik ist, ist aber auch visualisiert, weil es gibt ja Gott sei Dank einen riesen Screen, wo man das Orchester sieht. Das ist ja nichts anderes als eine Visualisierung.
Klangwolke heißt für mich auch unglaubliche Menschenmassen, Menschen zu begeistern, mit einzubeziehen. Wie hat das für dich in deiner Wahrnehmung und in deiner kuratorischen Zeit verändert, geprägt?
Naja, die Massen sind immer was, Massen sind eigentlich was Bedenkliches, was Gefährliches und so weiter. Ich kann mich erinnern an die Klangwolke Pink Floyd, wo wirklich unglaubliche 140.000 oder 150.000 Menschen da waren im Donaupark. Und da wird selbst der Donaupark sehr, sehr eng. Und wir hatten da einen Container für das Radio drunten, für die Übertragung. Und ich hatte, so komisch das klingt, immer die panische Idee in mir, was mache ich, wenn ich jetzt aufs Klo muss. Ich komme ja da nicht einmal hinaus, geschweige denn irgendwo hin. Es war nicht der Fall, aber solche Panikzustände kommen schon vor. Massen sind einfach unglaublich. Sie sind auch unglaublich verführbar. Das ist ja noch dazu am Apparat. Noch dazu verführbar ist ja das zweite Bedenkliche dabei. Wie weit kann man da gehen und so weiter. Das funktioniert schon sehr. Ich kann mich erinnern, es gilt nicht so richtig, als Klangwolke war doch eine Klangwolke, Isao Tomita. Und im letzten Satz kamen aus einem Hubschrauber Lautsprecher um die Gesangssolostimmen runter. Und der Hubschrauber landete dann, um sein Lautsprecher-Equipment abzugeben. Und da sind Scharen von Menschen hingelaufen und gesagt, komm, jetzt gehen wir uns die Sänger anschauen. Also die Begrifflichkeit von Technik, was ist möglich, was ist künstlich, was ist nicht, ist ja nicht da. Das geht, vergeht einfach daneben. Und diese Punkte an Masse und Verführung sind bedenklich. Andererseits ist es natürlich schön, wenn man für sehr, sehr viele Leute was machen kann. Ich finde es, man muss sich das vorstellen, die klassische Klangwolke hat, wenn das Wetter halbwegs passt, sagen wir mal rund 10.000 Besucher. Das ist fast eine ganze Saison im großen Haus mit Abonnementkonzerten. Die kommen da, die sitzen im Donnerpark, hören sich Musik an, schauen teilweise sogar in der Partitur mit, bei der Probe zumindest, und sind unglaublich still. Es ist unglaublich. Für diese Mengen ist das unglaublich. Das ist wiederum sehr schön. Ne? Ist so
zweischneidig. Ich habe das immer in Linz einfach so genossen, dass erst einmal solche Groß-Events gratis zur Verfügung gestellt werden, angeboten werden. Ich finde es auch unglaublich schön zu sehen, wie das Publikum sich bewegt, einfach in dieser Masse nicht panisch wird, sondern einfach wirklich auch mitgeht und sie auch erwartet. Ich würde da gerne den Bogen zwischen euch beiden herstellen, sogar mit dem Mitmachen. Das ist ja heuer ein Riesenthema bei der Ars Electronica. Da ist Gerfried Stocker heute bei uns da. Er ist seit 95 der künstlerische Leiter der Ars Electronica. Ars Electronica heißt immer dieses, da sprechen wir von dem Ganzen, sprich dem Ars Electronica Center, dem Future Lab, dem Pri Ars Electronica, genauso wie einfach Konzepte, die man in Linz vielleicht nicht ganz so kennt, dass internationale Ausstellungen höchst erfolgreich durchgeführt werden und einfach der Name an sich so vieles birgt, das schwer zum Vermitteln oft ist. Ich glaube, in der Konstellation arbeitet ihr zuerst das erste Mal zusammen, dass die Ars Electronica, in dem Fall das Team der Ars Electronica, die künstlerische Leitung auch der Klangwolke übernommen hat.
Ja, wir sind beim Festival, bitte. Beim Festival Ars Electronica sind wir seit 98 Partner. Genau. An sich, also Mitveranstalter, oder wie man das nennen will. Aber es ist richtig, wir haben ja auch die Klangwolke heuer nicht als Auftrag vergeben, sondern wir machen sie gemeinsam, weil wir sind beides Veranstalter des Festivals und daher machen wir die Klangwolke einfach gemeinsam. Es ist kein Auftrag, gar keine Vergabe, so wie in den vergangenen Jahren, an einen Künstler, der macht dann, sondern wir machen gemeinsam.
Das heißt, seit 98 ist es immer bewusst an Künstlergruppen, an Künstler gegangen und dieses Mal ist es einfach wirklich auch ein Experiment oder neue Annäherung.
Ein neuer Ansatz, dass wir selbst einen Programmpunkt des Festivals sozusagen beisteuern, gemeinsam. Ne? Das Festival Ars Electronica ist natürlich beim Gerfried, das ist ganz klar. Wir sind in all den Jahren Mitveranstalter gewesen. Was weiß ich, das Buchsenhaus ist so gut wie immer das Zentrum für alle Künstler gewesen und für viele Vorträge und Konzerte und so weiter. Insofern arbeiten wir zusammen. Die Programmierung liegt natürlich beim Gerfried. Heuer, bei dieser Klangwolke haben wir unglaublich viel miteinander geredet. Ich glaube, in all den Jahren zuvor haben wir nicht so viel geredet. haben wir unglaublich viel geredet. Ich als sozusagen alter Haus, Jurassic Park-Mitglied der Klangwolke, habe immer wieder mal versucht zu sagen, das kann's nicht gehen. Okay. Weil ich habe eine ziemlich gute Erfahrung dabei. Auf die Art und Weise wird es in 14 Tagen passieren.
Wenn wir, und ich, bevor ich dran bin, Sie sehen im Hintergrund auch die Kepler Salon Buchstaben und wir haben auch fotografiert, wie wir die jetzt letzten Freitag gebastelt haben. Elfi Schulz hat auf die Anregung gebracht, dass auch das Team Kepler Salon sich da aktiv beteiligt. Nach 2009, wo einige schon im Einsatz waren und bei den Tieren mitgebastelt haben bei der Klangwolke, war das einfach eine Riesenfreude und auch klar, da auch wieder mitzumachen. Dieses Mitmachen ist Teil dieses Konzepts heuer und eigentlich ein Riesen, der Hauptteil, oder?
Ja, es ist ein Teil, es ist die Grundlage des Konzepts. Also das ist das, was mich an der Klangwolke immer fasziniert hat, neben den ganz, ganz vielen Dingen, die da faszinierend sind. Die tollen Shows, die tolle Musik, die Unmengen von Leuten, ist eigentlich dieses Grundkonzept, das von Anfang immer drinnen war für mich, dass die Klangwolke eigentlich mehr ein Art Werkzeug oder Instrument ist, mit der Öffentlichkeit in einen Dialog zu treten und mit den Leuten gemeinsam was zu machen, viel mehr als irgendein Konzert. Das ist das, was es in all diesen 30 Jahren nach wie vor, glaube ich, die Klangwolke weltweit einzigartig macht, weil Open-Air-Spektakel mit tollen Visualisierungen gibt es wie Sand am Meer. Und viele davon haben wesentlich mehr Geld wie mir. Also da könnte man wahrscheinlich sowieso nicht reisieren. Nicht? Aber dieser ganz besondere Aspekt des unmittelbaren Dialogs mit dem Publikum, der zurückgeht auf diese ersten Klangwolken 79 und die frühen 80er Jahre, das ist das, was wir heuer wieder aufgreifen wollten. Und das, was der Wolfgang gesagt hat, dass wir, dass sozusagen kein Künstler beauftragt oder Künstlerin beauftragt wurde, ne? Wo man sagt, okay, du bist der super Musiker, super Bühnenbildner, was weiß ich was, und du kriegst heuer den Auftrag, dein großes Werk zu machen. Das war mal das, wo wir uns gleich von Anfang an klar waren, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich ein Projekt machen, das von ganz, ganz vielen Menschen gemeinsam gemacht wird. Und das ist wirklich keine leere Hülse oder kein Euphemismus, wenn wir heuer sagen, diese Klangwolke wird buchstäblich von Tausenden von Menschen gemeinsam gestaltet. Natürlich braucht es dann Leute, die die Arbeit machen. Das sind dann ein paar hundert Leute hinter den Kulissen, die von uns, von Astektronika, gemeinsam mit dem Bruckner Haus koordiniert werden. Aber die Gestaltung geht wirklich in diese Breite. Und deswegen haben wir uns auch von Anfang an vor allem darüber Gedanken gemacht, welche Elemente könnten wir uns einmal so als sozusagen Initiatoren, als Gedankenanstöße auch für die Leute einfallen lassen, um diese ganze Diskussion rund um soziale Dimension der Netzwerke, um diese Sharing-Communities und so weiter, um das auch zum Thema der Klangwolke zu machen. Und da war dann natürlich ganz klar, okay, wir brauchen was, was die Leute selber machen können. Es muss etwas sein, das in einer einfachen, nicht computermäßigen Weise eigentlich genau das Prinzip widerspiegelt, das eine soziale Community eigentlich hat. Man muss sich entscheiden, einer sozialen Community beizutreten. Wenn ich das mache, wenn ich jetzt an den Computer denke, das Erste, was ist, ich muss mich einloggen und ich muss mir das erste Feld, was ich ausfüllen muss, ist mein Name. Mein echter Name oder irgendein, den ich mir einfallen lasse. Und das ist da auch das Gleiche. Das Erste, was ich mir überlegen muss, ist, mit welchem Buchstaben würde ich zur Klangwolke gehen. Ist das ein G, weil ich Gerfried heiße oder ein X, weil ich ein witziger Typ bin oder was auch immer. Das Nächste ist dann, auch bei jeder sozialen Community, bei jeder dieser Plattformen, du musst da ein Profil geben. Da musst du jetzt sozusagen deinem Charakter Farbe geben. Da musst du dann genau das machen, was wir da sagen und überlegen, okay, ich bin eher der düstere, maschinelle Typ und ich pick da irgendwelche Propeller drauf oder ich bin ein lustiger, bunter Typ oder was auch immer. Das heißt, du gibst da ein Profil. Dann kommt der nächste Schritt. Das Ding zu haben, ist noch gar nichts. Du musst connected werden und du musst selber aktiv werden. Und das ist das, was dann diese wunderbaren Dinger sind, über die kann man dann ein bisschen mehr erzählen. Das sind diese Funkempfänger, die in jeden dieser Buchstaben dann reinkommen. Und mit denen ist dann jeder einzelne Buchstabe direkt mit unserem Computer und über unserem Computer mit dem Internet verbunden. Und genauso wie es halt in einer sozialen Community ist, ich kann bei Facebook und Twitter dabei sein, wenn ich nichts tue, wir nichts davon haben. Gleiche muss ich da machen. Wenn ich jetzt mit meinem ERS oder was auch immer in Donaupark gehe, dann bin ich irgendwie ein ziemlich einsamer Buchstabe. Wenn wir uns vorher oder während der Klangwolke zusammenreden und sagen, du, tun wir irgendwie, dann können wir Kepler Salon schreiben oder ich liebe dich, Susi, willst du mich heiraten oder was auch immer. Also diese ganzen eigentlich total wichtigen Elemente, die zentralen Punkte dieser neuen sozialen Dimension des Internet auf technischer Ebene sind, die sind da einfach ganz einfach spielerisch drinnen. Und wenn die Leute dann damit, und wir sind jetzt bei über 3000 Buchstaben, die schon fertig sind, also die 5000 werden auf jeden Fall am 2. September da verteilt sein. Ich glaube, das ist eine ziemlich schöne Menge. Und die kann man sich dann auch vorstellen, wirklich wie ein riesengroßer Bildschirm, also sozusagen Botschaften und Nachrichten aus dem Internet dort darstellt und visualisiert.
Und es geht ja immer um Kommunikation in dem Ganzen. Egal, wenn ich an 1979 denke und Radios überall, wie viel kann ich mitkriegen von dem anderen, wie kommuniziere ich, wie kann ich einfach Teil davon sein. Hannes würde dann eh noch ein paar Sachen gern fragen, aber ich habe auch an euch so viele Fragen. Ich habe dann irgendwie nur einen Beitrag gesehen, Freiwillige Feuerwehr Oberösterreich macht bei einem Projekt jetzt mit, was ja einfach eine Dimension annimmt. Und ich habe nur den Beitrag kurz gesehen und mir ist dann einfach so klar, wenn es stimmt, was da gesagt wird, ist eines der größten sozialen Netzwerke, das einfach geübt ist, das gut kommunizieren kann, das sehr analog kann und kommuniziert im Endeffekt. Und sie da einfach beteiligt. Und solche Sachen sind einfach wirklich großartig und spiegeln das Ganze. Ja.
Also das war für mich eine der ganz tollen Erfahrungen. Ich war immer der Meinung, dass ich eigentlich ziemlich tief drinnen stecke und sehr genau weiß, wie das irgendwie abläuft mit Klangwolke und der Publikumsbegeisterung. Aber es ist wirklich ein Hammer, was für ein Zauberwort Klangwolke ist. Es ist egal, wo du hingehst, eben alle freiwilligen Feuerwehren von Oberösterreich, das österreichische Bundesheer ist mit voller Begeisterung mit irgendwelchen Spezialisten. Also wir haben heute eine technische Probe gehabt, wo sie irgendwelche Extrembergsteiger und Rafting-Spezialisten mit Seilen von einem Range Rover unter die Autobahnbrücken abgeseilt haben, dass allen ganz schwindlig geworden ist. Also alles Leute, die einfach wirklich tief drinnen stecken in ihren Dingen, die sie aber innerhalb kürzester Zeit begeistern haben lassen dafür, genauso wie unser großer Sponsorpartner dieses Jahr, die Voestalpine, ganz, ganz viele Vereine, von den Apperschneuzern bis zu irgendwelchen Computerhackern, die irgendwo in Australien dieses Ding entwickelt haben, das dann eine Firma in Oberösterreich zusammengebaut hat mit Bauteilen, die direkt aus Shanghai und aus Korea importiert worden sind. Und jedes dieser Dinge ist eigentlich ein Radio. Das ist das Spannende, das war gar nicht beabsichtigt, also dieses Radio ins Fenster, das wird heuer Radio in die Buchstaben. Wir haben aus technischen Gründen entscheiden müssen, damit die Drohnen, diese Fluggeräte, die wir haben, nicht funkgestört werden, die Kommunikation der Buchstaben auf eine andere Frequenz zu verlegen. Und jetzt ist das eine Radiofrequenz. Das heißt, jeder Buchstabe, ich sage es jetzt nicht was, sonst kriegen wir die Dinger nämlich nicht mehr zurück und wir wollen den auch einmal, wenn es geht, wieder zurückkommen zum Recycling. Da gibt es zwei Punkte. Wenn man die einmal überbrückt, stecke ich da einen Kopfhörer rein und habe ein Radio und kann natürlich Radio Oberösterreich hören, weil was anderes hören wir natürlich alle nicht. Und das ist eine unheimlich schöne Geschichte, dass sozusagen auf einer technischen Ebene wirklich dieses Medium Radio, das damals 1979 so visionär zu einem sozialen Medium geworden ist, wirklich ein genialer Vorläufer eigentlich, wenn man das aus heutiger Perspektive sieht, dass das so technisch jetzt wieder reinkommt.
Weil es mir einfach gerade in den Sinn kommt, aber wie muss ich mir heuer dann die Publikumssituation vorstellen? Ist es überhaupt notwendig, so wie es die letzten Jahre war, alle im Donauraum zusammenzusammeln,
ja,
mit
besonders.
Den Lautsprechern, mit dieser ganzen Situation, wie sie bis jetzt
also
war?
Also das ist etwas, was ich bisher nie so wirklich ernst genommen habe, aber ich bin jetzt natürlich ein völliger Kritiker dieser Undiszipliniertheit, dass die Leute eigentlich alle genau wissen, dass ein Klangwolke nur gut ausschaut vom Donaupark aus. Und trotzdem stehen wir immer auf der Nibelungenbrücke und nachher sagen wir, ja, die Musik haben wir aber nicht wirklich gut gehört. Ne? Ich meine, da wird für ein Schweinegeld die beste Klangtechnik in den Donaupark reingestellt. Und was der Hubert Havel und die ORF-Techniker da in 33 Jahren Expertise haben, ich meine, das ist genial. Dort gibt's einen Klang, der ist einmalig. Wenn man das einmal wirklich dort unten gehört hat, vergisst man das wieder. Ja, und wir haben schon überlegt, ob wir die Brücke nicht irgendwie sperren sollen oder sowas, damit wir die Leute runtertreiben. Es ist natürlich so. Natürlich ist eine Klangwolke ein Konzept für den Donauraum. Mhm. Aber trotzdem, wir haben zwei Augen und zwei Ohren und alles, was wir erleben, ist in irgendeiner Weise gerichtet. Okay. Das heißt, man kann nur alle Leute möglichst auffordern, wirklich in den Donaupark runterzugehen. Dort ist jedes Jahr die Klangwolke am schönsten.
Das wird nur nie gelingen, weil dieses Leiden haben wir alle Jahre seit 1979. Ich wollte nur dazu sagen, natürlich war das Radio auch schon eine Art Publikumsbeteiligung, also da bekannte, daher auch diese nachgerade mythische Idee, nicht? Das Radio ins Fenster. Später kamen immer wieder Versuche dazu, das zu machen. Erinnern Sie sich an 2009, wo die Stadt restlos verstopft war mit allen möglichen Tieren, die durch die Stadt gewandert sind und so weiter. Also da ist schon unglaublich viel Publikumsbeteiligung dabei. Robert Spur hat das auch mal versucht, mehr oder weniger. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Das kann auch mal daneben gehen, bitte für mal. Also ein riesiges Projekt ist, wie bei jeder Kunst, ist auch der Flop mal drinnen, dass es nicht ganz so gut geht. Aber
eben zwei Wochen weiter.
Aber dass natürlich die Leute da drüben stehen. Was habe ich jahrelang entweder über das Radio oder direkt gepredigt? Man möge nicht in Uhr verstehen. Wir wussten nicht, was wir machen. Das ist so, wie wenn du hinter der Bühne stehst. Ne? Beim Bühnenausgang hinten. Aber ja, dann ist es von hinten. Ne? Aber das nutzt nichts. Das ist so.
Das ist ja so eine riesen Klangwolke mit einem ganz speziellen Setting, so wie ihr gesagt habt, auch mit dem Audioaufbau und so weiter. Wie?
Bis rauf.
Also, da habe ich zwei verschiedene Fragen dann jetzt. Vom kuratorischen Prinzip her, du weißt ja vorher nicht, was du schlussendlich bekommen wirst vom Künstler, weil es gibt ja keine wirkliche Testumgebung.
Wem sagst du das?
Oder?
Wem sagst du das?
Ja, also so viel zum Experiment oder Risiko oder das kuratorische Prinzip?
Nein. So ganz so ist das nicht. Weil wenn man mit einem Künstler ins Gespräch kommt, der sagt, sagen wir mal, ich möchte eine Klangwolke machen, dann folgen natürlich schon viele, viele Gespräche. Wie stellst du dir das vor? Was glaubst du, wie das gehen könnte? Wie stellst du dir Inszenierungen vor? Welche Bilder siehst du vor dir? Wie willst du die umsetzen? Und mit der Erfahrung, die ich habe, kann ich ihm natürlich von vornherein sagen, das geht nicht, das kostet zu viel, das haben wir nicht. Also es ist schon so, dass ich letztlich weiß, wohin der Zug fährt, sagen wir mal, das schon. Was dann wirklich draus wird, das ist wieder eine andere Geschichte. Ne?
Und wie wählt man wirklich solche Personen aus? Wie geht man ran? Weil dieses ist ja trotzdem eine einzigartige Situation. Das hat ja selten jemand als Künstler auch die Chance, seine Riesenumgebung zu bespielen. Also wie gibt man Erfahrung weiter in dem Fall, weil die Künstler können es nicht haben über Verstrecken.
Das ist ein schwieriges Gebiet. Jeder Künstler hat mittlerweile, muss ich dazu sagen, am Anfang mit Johannes Leopold und Christine Schäfer das anders. Da sind wir nächtelang gesessen über irgendwelchen Vorschlägen und haben sie selber durchgekaut und so weiter. Ich erinnere, wir wollten einmal die Donau grün färben. Na, das war eine Katastrophe. Es wäre natürlich ungefährlich gewesen, aber so ist das halt. Mittlerweile ist es so, dass die viele, viele Künstler aus engeren und weiteren Umgebungen durchaus wissen, was Klangwolke sein kann. Also die haben schon selbst Bilder im Kopf und die kommen schon daher, ich möchte das und das Thema und so stelle ich mir das vor. Da ist es schon leichter. Das ist nicht so wie am Anfang, wo ja der Donaupark und die Klangwolke als Begriff natürlich auch der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt haben. Nicht? Das ist einfach dahingegangen. Das musste man dann wieder in vielen, vielen Diskussionen minimieren, auf möglich machen. Heutzutage ist es leichter. Die kommen her, sagen, das und das Thema möchte ich machen und dann fangen wir an zu diskutieren. Also so ist es nicht, dass ich einen Auftrag gebe, dann 4 Monate abwarte auf mein Urteil. So geht's nicht. Ne?
Und ich habe nur jetzt an zum Beispiel die Klangwolke gedacht, ich glaube die Babychat mit dem Hubert Lepka, wo es dann auf einmal ein Zug unter Anführungszeichen so aus dem Nichts
kam. Der Hubert Lepka ist ein Regisseur seiner Klangwolken, zwei hat er gemacht, der dermaßen unglaublich in Instrumentalen, sozusagen nicht Musikinstrumentalen, aber was er an Technik so verwendet, unglaublich präzise arbeitet und selbst genau weiß. Es war Hubert Lepka, der einen Railjet in den Donaupark gestellt hat. Es war Hubert Lepka. Dagegen ist nichts mehr zu sagen. Das muss man einmal zusammenbringen. Wobei die ÖBB das freiwillig machte. Das ist ganz entscheidender Teil. Wenn Sie sagen, stellen Sie mir einen Railjet in meinen Garten, werden Sie wahrscheinlich scheitern.
Ich würde jetzt gerne noch einfach ein paar Fragen stellen und dann bitte Sie alle um Ihre Fragen auch bitten. Die Martina ist mit dem Mikrofon da, bitte aufs Mikrofon warten, weil wir alles aufzeichnen und dann auch Ihre Fragen hören und nicht nur die Antworten. Wir haben eben jetzt am Freitag Buchstaben gebastelt und dann war schon auch die Frage, wo sind wir, wie erkennt man uns, macht es überhaupt Sinn, diesen Buchstabenfolge einfach so anzumelden, was heißt das für uns vor Ort, kannst du uns da noch ein bisschen helfen, wie wir uns verhalten sollen.
Das Wichtige ist sozusagen, das gibt es eine klasse Webseite dazu, das Buchstabenprojekt ist ja viel größer als das Klangwolkenprojekt. Also da hat es ja eine Dynamik ergeben, die wahrscheinlich die nächsten Jahre noch weitergehen wird, weil es eine wunderbare Webseite dazu gibt, eine Online-Version, wie man online so einen Klangwolkenfond machen kann. Da gibt es eine Reihe von Workshops, die wir mittlerweile bei internationalen Projekten einsetzen. Und es gibt dort dieses Tool, dass man eben nicht nur seinen Buchstaben dort sozusagen mit sich, mit seinem Buchstaben registriert, sondern eben so einen Spruch, einen Satz, ein Wort für die Paraden anmeldet. In dem Moment, wo das jetzt mal über die Webseite oder über uns im AEC angemeldet ist, wissen wir, dass es ein Wort Kepler-Salon gibt. Das wird in den Computer, der das Ganze steuert, eingespeichert, sodass wir zwar sozusagen Methoden haben, Buchstaben anzusprechen. Das eine ist einfach Einzelbuchstaben, wo wir natürlich nicht wissen, wo die stehen, die sind irgendwo im ganzen Donaupark verteilt. Und das andere sind Wörter oder Wortgruppen. Das heißt, da wird dann, sorgen wir über die Computeranlage dazu, dass nicht einfach immer nur ein Buchstabe, wann halt gerade ein E dran ist, nur das E leuchtet, sondern dass wirklich das Wort Kepler-Salon auch in verschiedenen Teilen, da gibt es einzelne Programmabschnitte, wo dann diese Paraden vorkommen, wo dann diese Paraden auch entsprechend angesprochen, gezeigt werden und dann hat man entsprechende Sichtbarkeit mit dem Ganzen. Und es gibt zwei Stellen in diesem Programmablauf, die ganz besonders dem gewidmet sind, dass eben diese Paraden, wie wir es jetzt nennen, also dort, wo fertige Wörter und Sätze schon kommen, dass die da gemacht werden. Man hat bis zum letzten Tag Gelegenheit, solche Paraden zu organisieren. Es gibt den ganzen Samstag Nachmittag bei uns drüben am AEC so eine Art Paradenversteigerung. Das heißt, jeder kann dort nochmal kommen und sagen, ich habe so einen klassen Spruch, ich habe noch nicht alle Buchstaben benannt, wer hilft mir? Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, mein Spruch ist, Wittgenstein soll posthum den Nobelpreis kriegen. Ne? Wer will mitmachen? Werden Sie sicher ganz viele melden und wenn Sie genug melden, dann wird man registriert und kann abmarschieren. Die Spielbedingung ist, wenn man mit seinem eigenen Spruch nicht durchkommt, muss man sich anderen Sprüchen zur Verfügung stellen. Und da kann man sozusagen nochmal eine Austauschbörse dafür, dass man im letzten Last Minute auch noch Sprüche zusammenkriegt. Die werden dann registriert, in den Computer eingegeben und drüben dann zum Einsatz kommen. Und es gibt dann auch Stelle, also es gibt ganz viele Stellen, wo die Buchstaben selber zum Einsatz kommen, aber auch besondere sind diese Laufschriften. Also wenn wirklich alle die sie mit Botschaften für die Paraden vorher anmelden und registrieren, kriegen einen Spezialplatz vorn in der ersten Reihe sozusagen am Treppelweg vor dem Publikum, werden dort in drei Gruppen aufgestellt und an einer bestimmten Stelle der Show gibt es dann eben mit entsprechender musikalischer Untermalung die Laufschrift. Ne? Und da geht es dann wirklich darum, dass diese Paraden vom Blenders zum Akkordell und wieder zurück mit ihre Buchstaben wie eine Laufschrift einfach rauf und runter laufen. Dann gibt es eine Reihe von Booten, die ebenfalls mit Buchstaben, mit Wörtern ausgestattet sind, die da auch irgendwie drüber gehen. Also das ist dann so richtig ein Teil, wo das, was da von Tausenden von Menschen gestaltet wird, dann noch einmal sozusagen in eine künstlerische Gestaltung gegossen wird, die dann dramaturgisch das sozusagen verdichtet und überhöht in dieser einen Stunde einfach auch dann rüberbringt. Was man vielleicht auch schon gesehen hat, auf der Webseite gibt es wunderbare Tools, wo man Nachrichten schreiben kann. Also ich kann jetzt irgendeine Nachricht schreiben, kriegt die dann ausgedruckt als Grafik mit den ganzen Buchstaben aus dem Klangwolkenalphabet und kann die dann als E-Mail irgendjemand schicken. Oder kann man zum Beispiel für meine eigene E-Mail-Adresse, für die Signature dann meinen Namen zum Beispiel mit dem Klangwolkenalphabet schreiben. Also das gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Kann man schon ein bisschen üben. Gibt es eine ganz nette grafische Applikation, wo man das eintippt und laufen so kleine Mandeln mit den Buchstaben auf der Webseite.
Jetzt hast du nur das Stichwort noch gegeben. Wir haben jetzt zwar über die Visualisierung, über Buchstaben gesprochen, aber das ist ja nur ein kleiner Teil, so quasi der Klangwolke. Es ist ja auch in dem Fall jetzt noch nie, wir haben noch nicht über Musik dieses Jahr gesprochen, wie die generiert wird mit den Soundpatterns und so weiter.
Ja, das war das, wieso ich den Laptop gebraucht habe, damit das noch hochgeladen wird.
Weil da gibt es ja auch über die Geschichte diverse Experimente von Konzerten, von Live-Musik, von Einzelstimmen, von Chören, von allen möglichen an Integrativen, was man sich noch vorstellen kann, und interdisziplinären Annäherungen jetzt zu diesem auch Mitmachprojekt, wo man einfach Sound ja auch beitragen kann.
Ich glaube, dass man da zwei Dinge sehen muss. Bei der sogenannten klassischen Klangwolke, die ja gleichzeitig die Eröffnung des Brucknerfestes ist, ist es natürlich irgendeine programmierte Musik, meist Bruckner oder also klassische Musik, sage ich mal ganz allgemein. Bei der Visualisierten hat sich dann mehr und mehr herausgestellt, dass man in der Diskussion mit dem Künstler natürlich das Thema Akustik, auch Musik anstreicht. Und sehr, sehr oft ist es so, dass man einen Komponisten gemeinsam oder der Künstler schlägt einen Komponisten vor, zum Beispiel Hubert Lepka, der macht dann mit ihm genau die Musik, die er macht. Das ist fast eine Art von Filmmusik. Ne? Der bestellt sich seine Musik, die er braucht. Oder es gibt einen anderen, der Teile zum Beispiel verwendet. Von dort ein bisschen was, von dort, wie er es dramaturgisch braucht. Oder es gibt natürlich den großen Komponisten auch, der eine Klangwolke komponiert effektiv. Aber immer, das ist das ganz Entscheidende, immer zusammen mit dem Künstler, der die Klangwolke geschaltet und der auf das Bild irgendwo mitdenkt. Der muss es nicht machen, aber der durchaus mitdenkt. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Bei der klassischen ist es, was haben wir hier, Maler 3.
Ihr habt auch wieder einen anderen Ansatz genommen heuer? Oder wie?
Naja, der Ansatz ist durchaus der, dass man sagt, die Musik für eine Klangwolke, wir wollten das auch nicht einfach als Konzert und als Musikprojekt sehen, sondern die Musik ist ein Soundtrack. Also es ist auch in dem Sinn nicht wirklich ein musikalisches Stück, sondern es ist ein Soundtrack, der einfach mit der ganzen emotionalen Kraft die Musik halt entwickeln kann, diese eine Stunde entsprechend begleitet, formt, Höhepunkte und so weiter bildet. Wir haben aber auch hier nicht irgendeinen der vielen ausgezeichneten Künstler, Komponisten und Musiker, die es gibt, oder Musikerinnen beauftragt und gesagt, mach du uns bitte eine Klangwolke 2012, sondern wir haben uns von vornherein dafür entschieden, dass es eigentlich keinen Komponisten, kein Orchester, sondern nur Musik, und es wird ganz, ganz normale, biedere Musik sein, wie es für eine Klangwolke kommt. Aber es ist alles Musik, die aus dem Internet kommt. Also entweder über dieses Projekt Klangwolken-Miniaturen, wo hunderte von Leuten ihre 1 Minuten Klangwolken-Miniaturen geschickt haben, und wir dieses Klangmaterial verwenden können. Und Klangmaterial darf man sich jetzt nicht nur so als Geräuschmusik vorstellen, ne? Irgend sowas, sondern das sind richtig, da gibt es einen Groove und einen Beat mit 120 und mit 80 und dann gibt es die Harmonien und dann gibt's, und von dem haben wir mal sehr viel, was sozusagen aus von den Leuten kommt. Und dann haben wir ein zweites Prinzip eingesetzt, weil wir natürlich eine sozusagen 60 Minuten, eine präzise Show nicht damit untermalen kann musikalisch, dass man einfach schaut, was schicken denn die Leute jetzt übers Internet. Aber es gibt diese fantastische Geschichte, wer sich ein bisschen mit Musik und Musikproduktion auseinandersetzt, kennt das eh in- und auswendig, dass man mittlerweile, also wie ich noch jung war, hat man Computermusik gemacht, indem man Synthesizer gehabt hat. Ne? Und es war eine ganz große Innovation, als es dann die Sampler gegeben hat, und da hat man dann Geigentöne gehabt oder Klaviertöne oder Saxophontöne. Aber man hat sie nur immer spielen müssen. Mittlerweile ist das Spielen von Instrumenten überhaupt nicht mehr notwendig, sondern es gibt riesige Soundlibraries, wo die besten Musiker, die besten Orchester der ganzen Welt ganze, also Melodiephrasen, Rhythmusphrasen in allen Tonhöhen, in allen Variationen abspeichern. Da sind ungefähr 70.000 solche Klangsamples drauf. Von Orchestern in allen Stimmlagen, ungefähr, ich habe mal ein bisschen angefangen mitzuhören, ungefähr 100 verschiedene Sänger und Sängerinnen sind da in diesen Sound Libraries drinnen. Und das Einzige, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir aus diesen Bits und Pieces, aus diesen Versatzstücken, einfach Musik kombinieren statt komponieren. Man geht her und sagt, so, das ist jetzt eine Szene, da starten die Drohnen und jetzt wollen wir irgendwie rüberbringen, dass die Drohnen und die Roboter natürlich auch ein gefährliches Potenzial haben. Also brauchen wir irgendeinen harten Beat, schauen wir mal, und dann gehe ich auf Drums und Percussion, und dann habe ich eine Liste mit ein paar tausend verschiedenen Drum-Samples. Und da muss ich mir dann einen guten Groove aussuchen. Und dann denke ich mir, okay, da wäre jetzt irgendwie Glas einfach ein Tiefer-Bass oder ein Techno-Bass oder irgend sowas. Und dann gehst du her und baust einfach Stück für Stück, nicht mehr Ton für Ton, sondern sozusagen Musikelement für Musikelement, baust deine ganze Musik auf. Und das ist am Ende, klingt es einfach so, wie wenn jetzt ein Filmkomponist wirklich, wie man das früher gemacht hat, das auf Partitur geschrieben hätte, okay, und dann dem Orchester gegeben hätte und das hätte es gespielt. Vielleicht klingt es sogar ein bisschen besser, weil man So gute Orchester könnten wir uns gar nicht leisten, wie die, die da auf diesen Sound Libraries drauf sind. Und so eine Sound Library kann man normalerweise für private Zwecke, wenn man es nicht öffentlich einsetzt, sogar gratis benutzen. Wenn man es öffentlich einsetzen will, wie wir das machen, dann kostet es ungefähr 100 Euro. So ein Laptop kostet ungefähr 300-400 Euro. Das heißt, für 500 Euro ist die ganze Musik der Klangwolke gemacht. Und Sie werden das hören. Das ist wirklich Musik in allererster Güte. Also das ist nicht irgendwie Junk und Plastik aus irgendwelchen Blechdosen und Plastik-Synthesizern, sondern es ist dann, wenn es entsprechend abgemischt ist, auch nicht mehr zu unterscheiden, ob jetzt wirklich ein Orchester das eingespielt hat oder ob man es eben so zusammenkomponiert. Und das ist eben eine dieser Dinge, die wir uns ganz bewusst auch zur Aufgabe gesetzt haben. Am Anfang waren wir uns gar nicht sicher, ob das wirklich so gut funktioniert, aber es ist wirklich perfekt, mit sowas zu arbeiten, um auch diese, also in den ganzen Arbeits- und Produktionsprozessen der Klangwolke auch diese Realität unserer globalen Vernetzung und das, was der Computer und das Internet in unserer Kultur verändert hat, um das auch entsprechend wiederzuspiegeln.
Fragen Ihrerseits, bitte gerne unterbrechen, weil ich habe natürlich...
Die Musik hat niemand gemacht. Ich meine, es gibt zwei Leute, die sozusagen die Computer bedienen, um diese Dinge zu arrangieren. Und dann gibt's ja, das im Konkreten bin ich das und der Karl Schmiedinger, weil wir die zwei Tontechniker in unserem Team sind, die beide so eine Vergangenheit haben und mit diesen Dingen umgehen können. Aber wie gesagt, das ist nicht in einer Form, dass wir sozusagen jetzt die Musiker und die Komponisten werden, weil wir, für mich ist das noch immer ein großer Unterschied. Ein Komponist ist nach wie vor der, zumindest im klassischen Bild, der die Idee irgendwie zu einer Musik hat und wir schauen uns Ideen an, gehen durch hunderte von möglichen Phrasen und Melodien durch und kombinieren die dann auf einer mehr oder weniger tontechnischen, klangtechnischen Ebene und passen die halt so an, dass es mit den ganzen Effekten irgendwie passt. Und dann sagt uns der Horst, Moment einmal, bis meine 50 Kronen oben sind, brauche ich aber 30 Sekunden länger, das geht nicht so schnell, gut, dann setzen wir uns wieder hin und suchen noch einmal 30 Sekunden und basteln die Musik so um, dass das eben entsprechend zusammenpasst.
Fragen Ihrerseits bitte jederzeit, gern mit Handzeichen, 1, 2. Darf ich Sie nur suchen? Nun mit dem Mikrofon, bitte.
Können Sie dem erlesenen Publikum vielleicht hier eine kleine Sequenz aus Ihrem Fundus vorspielen?
Wir könnten es
auch. Ja, alle. Können wir dann vielleicht können machen, wenn wir es irgendwo an einen Lautsprecher oder sowas anschließen können. Können wir gerne ein paar.
Elfi, bitte.
Ja, wir sind dreimal, ist das Wort Drohne gefallen. Das ist vielleicht für viele etwas Unbekanntes. Und welche Aufgaben haben diese Drohnen im Donauraum? Können Sie uns das näher erklären, bitte?
Also Drohne ist einfach der Technicus Terminus für autonom operierende Flugobjekte. Das ist deswegen auch ein Begriff, der jetzt sehr bekannt geworden ist, weil natürlich auch militärische Drohnen in letzter Zeit immer öfter eingesetzt werden und deswegen ist der Begriff jetzt da durchaus durchaus negativ aufgeladen. Unsere Drohnen sind jetzt nicht die, mit denen der Herr Obama irgendwelche Terroristen jagt, sondern das sind diese, die man eher aus dem Spielzeug, aus dem Modellflug kennt, diese Hubschrauberähnlichen Dinger mit 4 Rotoren drauf, die 50 an der Zahl mit einem speziellen Leuchtkörper ausgestattet werden. Und das Besondere daran ist, dass jede dieser Drohne selbstständig autonom über Satelliten, über GPS ständig ihre Position abfragt und ermittelt, daraus ermittelt, wo die anderen Drohnen rundherum sind und diese 50 Drohnen tatsächlich wie ein Vogelschwarm ohne eine zusätzliche Steuerung von außen sich selbst organisieren können im Luftraum. Das heißt, wenn wir die einmal starten lassen, dann fliegen die einmal rauf. Und dann könnte man den Computer abschalten, weil dann tun die mit über Satelliten. Und das finde ich einfach, ich meine, ich bin schnell für Technik zu begeistern, das weiß
man. Die kommen aber alle wieder zurück.
Ja, die kommen auch alle wieder zurück. Fast alle. Weil natürlich ja, was
eigenwillig und eigenständig. Nein,
was natürlich sein kann, ist manchmal gibt es auch durch zum Beispiel atmosphärische Dinge, gibt es kurze Aussätze im GPS-System. Das kennt jeder, der mal mit einem Handy oder mit einem Auto navigiert hat. Manchmal leichter das rote Licht anlaufen, das ist GPS offline. Im Auto ist es ziemlich wurscht, weil man ja selber lenkt. Ne? Aber jede dieser Drohne kommuniziert hunderte Male pro Sekunde mit 12 Satelliten und errechnet aus den Zeitverzögerungen der Signale von Drohne zu diesen 12 Satelliten genaue Position. Wenn da jetzt einmal für 10 Sekunden die Kommunikation ausfällt, dann wird es ein bisschen kritisch. Also das ist durchaus ein Experiment. Also und wir haben jetzt, Entschuldigung, das ist fertig, diese 50 Drohnen werden jetzt über unseren Computer zusätzlich angesteuert, indem wir, man muss sich das vorstellen, wie ein Zeichentrickfilm. Unsere Leute haben am Computer eine Computeranimation gemacht, wo sie eine Figur zeichnen und wie man das beim Trickfilm macht, so Keyframe-mäßig, Bild für Bild wird eine Animation draus. Und wir schicken sozusagen Bild für Bild an diese Drohnen und sagen ihnen, Achtung, eure nächste Position ist dorthin zu fliegen. Den Rest machen die Drohnen wieder automatisch über GPS und fliegen dorthin. Und so fliegen die sozusagen eine kleine Zeichentricksequenz, von Bild zu Bild fliegen die das ab und zusätzlich können wir jederzeit die Lichter, die die Drohnen an Bord haben, aus- und einschalten bzw. die Farben wechseln. Und da gibt es jetzt einfach ein sozusagen endloses Feld von Möglichkeiten, wie man das visuell nutzen kann. Und das ist absolut eine Novität. Das hat in dieser Form bisher noch nie jemand weltweit gemacht. Alle, die wir gefragt haben, ob sie das für uns machen, haben abgewunken und gesagt, viel zu riskant.
Inwiefern riskant?
Naja,
ist der Zuschauer gefährdet?
Nein. Also, erstens einmal, es ist wirklich so. Also wir haben das mit viel Sicherheitsexperten. Man muss immer nur sagen, bei der Klangwolke passieren spektakuläre Dinge, aber nichts passiert da, was nicht hundertfach von irgendwelchen Sachverständigen und Sicherheitsbehörden abgenommen ist. Also Wolfgang kann da, glaube ich, auch tagelang erzählen, was man da alles durchmachen muss, bis diese Dinge laufen. Und wir haben mit vielen Experten geredet, also selbst wenn so eine Drohne abstürzt und jemanden drauffällt, im besten Fall hast du irgendwo einen Kratzer, aber die Dinge haben kaum ein Gewicht, also wirklich Gefahr ist nicht.
Die sind nicht sehr groß.
Und das andere ist, aus Sicherheitsgründen,
berühmt, nicht wann er.
Ja, und die operieren auch über der Donau, das heißt, wenn einer abstürzt, dann fällt sie in die Donau und wird spätestens unten vor der Autobahnbrücke von unseren Leuten wieder ausgefischt.
Danke vielmals.
Der Erwin hat eine Frage.
Auf der Website habe ich noch gesehen einen Film, Kurzfilm über einen Strömungstest von blauen Lichtkugeln. Was hat es mit denen?
Genau, das ist ein spezielles Projekt, das von japanischen Künstlern beigetragen wird zur Ars Electronica. Das sind 50.000 so blaue Kugeln, die solar betrieben sind. Also diese LEDs drinnen werden tagsüber vom Sonnenlicht aufgeladen. Und in dem Moment, wo diese Kugeln das Wasser berühren, schalten sie ein blaues Licht ein. Und das ist die große Eröffnungssequenz, das ist der erste große Effekt sozusagen in dieser Klangwolke, der eben zwei Dinge symbolisieren soll. Also das ist diese Szene, wo es um das Netzwerk Europa geht, Wasserwege als das sozusagen große archaische Netzwerk und die Lebensadern unseres Planeten. Und die Künstler haben das vor einem Jahr entwickelt als eine sozusagen Reaktion von ihnen auf die Fukushima-Geschichte, um eben auf diese Fragilität und Vernetztheit unseres Ökosystems auch hinzuweisen. Für uns ist es ein sehr schönes Beispiel, weil 50.000 Kugeln als Individuen, als Einzelne da den Strom runterschwimmen, aber natürlich als ein großer blauer Teppich die Donau nicht grün, sondern den ganzen Donauraum blau leuchten und einfärben werden und damit auch diese Gleichzeitigkeit und diese Spannung zwischen Individuum und Masse, was ja ein wichtiges Thema rund um die Vernetzung unserer Zeit ist, das hat zum Ausdruck bringt.
Vielleicht als kleine Ergänzung dazu, nicht? 50.000 so Kugeln im Wasser, was daran im Hintergrund an Genehmigungen abläuft, ist sozusagen nahezu unfassbar. Weil wenn Sie einem normalen Beamten, der dafür zuständig ist, sagen, wir haben jetzt 50.000 Kugeln ins Wasser, die leuchten schön blau, der verlässt den Schreibtisch und schreit das Amt. Das ist ganz klar. Oder wir waren am Anfang der Klangwolke, sollte da möglichst kein Schiff fahren. Wie macht man das? Damals ging das auf gut Österreichisch. Den Staumauer da oben, dem Wärter gibt man Kisten Bier oder Wein oder was immer und dem unten auch. Und es fuhr kein Schiff. Heutzutage ist das vollkommen undenkbar. Es ist eine internationale Wasserstraße. Und wir haben zum Beispiel am Freitag einen Verkehr von etwa 20 Linienschiffen. Die müssen dadurch, daher ist auch die Generalprobe, wenn es eine gibt, immer am Donnerstag, da geht es leichter. Und das Ministerium genehmigt das. Also Sie sehen, hinter der Klangwolke steckt ein Wust an Genehmigungen und Ämter laufen und das muss alles abgenommen werden. Und nachdem die Klangwolke immer ein Projekt war, der zum frühen Ergrauen der Beamten beigetragen haben, weil wir sind natürlich immer mit Ideen gekommen, die sie noch nie gehört haben, ne? Was den Prozess komplizieren kann.
Bitte. 5.000 kleine Radios und 50.000 leuchtende Kugeln, ist das ein Umweltproblem? Wird das ein Umweltproblem?
Nein, also diese
5.000 Radios, die man dann wegschmeißt?
Nein, also Buchstaben, wir haben ein eigenes System dafür. Jeder, der seinen Buchstaben zurückbringt, beziehungsweise die Elektronik drinnen, kriegt 5 Euro Einsatz zurück. Also ich glaube, das wird der beste Weg sein, wie wir dafür sorgen, dass das Material wieder zurückkommt. Nicht nur aus Recyclinggründen, muss ich sagen, sondern aus Eigeninteresse, weil das ist eine unheimlich tolle Technologie, die man für ganz viele Dinge einsetzen kann. Wir haben die Empfänger ja nicht nur bei den Buchstaben im Einsatz, sondern wir haben ungefähr 700 weitere in der Stadt verteilt an Gebäude- und Straßenbeleuchtungen, die wir dann ebenfalls mit diesen Empfängern schalten können während der Klangwolke.
Die Kugeln müssen natürlich wieder raus. Die Kugeln
werden alle, also da hat es bis heute, das sind auch so Dinge, heute um 13 Uhr hätte das ganze Projekt noch sterben können, wenn diese technische Übung, von der ich da vorher gesprochen habe, wo sie die Leute von der Autobahnbrücke abgeseilt haben, um diese Kugelsperre da dann zu montieren und rauszuholen, weil die muss genau um 22 Uhr, Punkt 22 Uhr, müssen alle 50.000 Kugeln wieder aus der Donau sein, dann steht der Beamte dort neben und zählt mit wahrscheinlich, ob wirklich alle 50.000 heraus sind. Und erst als wir das heute wirklich eindrucksvoll demonstrieren konnten, dass das funktionieren wird, haben wir das finale Okay bekommen, die Kugeln überhaupt dann reinschmeißen zu dürfen.
Die Lichtersteuerung ist schon genehmigt. Die Lichter, dass das mit Sensoren gesteuert wird, ist schon genehmigt. Das ist schon durch.
Ja, also das war von dem her wieder relativ leicht. Also
das wundert mich wieder mit Sicherheit, mit Beleuchtung und Co.
Ja, also es gibt natürlich bestimmte Lichtsituationen, die Polizei nicht erlaubt, aber da haben wir natürlich auch den Vorteil, dass Linz über 33 Jahre Klangwolke schon ein relativ hohes Niveau hat, an dem, was dann trotzdem an Verständnis seiten der Beamten und Sicherheitsbehörden da ist.
Ganz hinten bitte.
Ja, ich bin erst seit kurzem Linzer und muss gestehen, die letzte Klangwolke war meine erste, aber ich war sehr begeistert und vor allem von dieser Geschichte, die da erzählt wurde und vor allem von der Moral von der Geschichte am Schluss. Und deswegen würde ich fragen, ob es auch heuer wieder so ein Message ans Publikum gibt mit euren Buchstaben, so eine zentrale Aussage.
Also die Message
gibt's, nicht nur mit den Buchstaben.
Wir haben, glaube ich, nicht so viel Text als im letzten Jahr, aber dafür sehr prägnante Aussagen, die sie im Wesentlichen geht es uns natürlich schon darum, jetzt nicht einfach nur die technische Dimension der Vernetzung zu zeigen. Wir haben auch mehrere Szenen drinnen, wo sehr stark um dieses Bedrohungspotenzial geht. Also dass natürlich mit den Computern und den Robotern auch die Angst entstanden ist vor diesen Maschinen, die Angst davor, dass sie uns die Arbeit wegnehmen, die Angst davor, dass sie uns irgendwann einmal beherrschen. Dass es aber letztlich, und ich meine, so eine Story ist, glaube ich, immer eine, die in einer vereinfachenden Weise auch eine Botschaft rüberbringen muss, dass es halt an uns liegt, an dem, wie wir mit den Dingen umgehen, um diese Aufgaben zu meistern. Und vor allem die Schlussszene, also die Anfangs- wie die Schlussszene, ne? Also das mit den 50.000 Kugeln, wo ich schon gesagt habe, da geht es dann auch darum, das wird da entsprechend im Text vorkommen, dass wir noch einmal über das nachdenken. Ich meine, die Donau, die da durchrennt, das ist der Lebensraum von 150 Millionen Menschen in 14 verschiedenen Ländern. Und man muss sich das einmal vorstellen, wenn man jetzt nachzählt, es gibt gar nicht 14 Länder, die Donau in ihren Staatsgrenzen haben. Das sind nur 10. Und trotzdem, es gibt sogar Länder, die nicht einmal an die Donau angrenzen, deren Lebensraum von der Donau abhängt. Das Wasser, das dort durchrennt, ist für 150.000 Menschen sozusagen die Lebensgrundlage. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, weil die Donau ist ein Netzwerk, sie ist Symbol für das europäische Wirtschafts-, Kultur- und Ökologie-Netzwerk, das sie da durchzieht. Und das ist natürlich gerade in unseren Tagen einfach eine ganz entscheidende Frage, wie gehen wir mit Europa um? Es ist ja so, dass der Schluss an der Klangwolke kein euphorischer, bombastischer C-Dur-Akkord sein wird, in dem sie alles wunderbar auflöst, sondern das Ganze steigert sich am Schluss noch einmal. Diese paar hundert Feuerwehrautos, die da im Einsatz sind am Anfang in den Hügeln verteilt, die fahren während der Klangwolke alle wieder zurück, platzieren sie dann hinten am Ufermarkt und der Schluss ist einfach, dass diese über 100 Feuerwehrautos alle ihre Sirenen einschalten und damit das Ganze wirklich zu einem schirchen Lärm für 10 Sekunden werden lassen und dann bricht es einfach ab. Und das, worum es geht, ist da einfach zu sagen, okay, das, was wir daraus machen, aus den Möglichkeiten, die wir haben, aus dem Europa, in dem wir leben, aus den großartigen Technologien, mit denen wir umgehen. Das ist unsere Geschichte. Dafür sind wir verantwortlich. Im Moment ist es ja nicht unbedingt so, wenn man das Wort Europa ausspricht, zuckt jeder zusammen und denkt an Krisen und sonst irgendwas. Aber das ist unser Leben. Das ist unser Lebensraum. Das ist unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder. Und das haben wir ganz bewusst auch von dem her gemacht, dass wir sagen, na, wir machen nicht irgendwie dann am Schluss einen schönen euphemistischen ebenso Richtung C-Dur, sondern lassen das einfach mit diesen Sirenen ausklingen. Und der arme Wolfgang muss dann irgendwie in seiner Schlussmoderation sozusagen das wieder ein bisschen auffangen. Und auch diese Stimmung. Ich meine, das sind durchaus Entscheidungen, wo wir lang auch gerungen haben, weil natürlich, ne, also Sie sagen selber, vorher gesagt, die Klangwolke, und die war ja wirklich so viel Schein. Also so ein scheins Feuerwerk haben wir, glaube ich, alle noch nie gesehen. Ja, verdammt doch einmal, also wie Wolfgang mir das erste Mal irgendwie nahegelegt hat, ob wir nicht zusammenarbeiten können. Aber das Erste, was ich mir gedacht habe, will er mir jetzt einlegen? Weil man nach der Klangwolke im Vorjahr kannst du eigentlich nur ablosen. Ich meine, was willst du gegen so ein Feuerwerk irgendwie bieten? Ich meine, du kannst noch ein Feuerwerk machen, super. Aber das ist natürlich auch irgendwie nicht besonders lustig. Und wir waren uns dann sehr schnell einig, dass wir den wirklich ganz anderen Weg gehen. Und es wird sicher ganz viel Leute geben, die am Schluss der Klangwolke sagen, ja, voriges Jahr war es aber schon viel scheiner. Aber ich bin mir sicher, es wird eine Fülle geben, die sagen werden, aber heuer war es interessanter. Und wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, haben wir unser Ziel erreicht. Und es wird, so viel verrate ich auch noch, es wird tatsächlich auch eine Feuerwerksrakete geben. Aber keine pyrotechnische. Sondern wir werden etwas machen, was kein Feuerwerker der Welt jemals bisher zusammengebracht hat. Aber das werden Sie dann.
Alles wird jetzt verraten.
So, bitte schön.
Das ist schon zu meiner Frage sehr gut, dieser Feuerwerkskörper oder auch die 50 Drohnen, die ja sehr leicht sind und Leuchtgeräte dabei haben, die zigtausende von Buchstaben, die auf mich sehr fragil wirken. Toll und interessant. Was machen Sie bei Regen?
Also wenn es regnet,
die Frage ein bisschen ist regnet,
ist sozusagen...
Entschuldigung.
Wurscht.
Sie müssen verzeihen, aber die Frage kommt zwar alle Jahre wieder, heuer ist sie besonders gefährlich. Es wird nicht regnen.
Ja. Nein, wir ziehen auf jeden Fall durch. Also wir haben Eskalationspläne. Was passiert, ab einem bestimmten Regen können die Drohnen nicht mehr fliegen, beziehungsweise über 30 km/h Wind wird es mit den Drohnen eingeschränkt, nur mehr flugtauglich. Das Gute ist, dass es in den Abendstunden im Donauraum nur dann Wind gibt, wenn es ein Unwetter gibt. Also wenn, dann haben wir eh beides auf einmal, dann ist, wenn der Wind zu stark wird, dass wir nicht einmal die Leinwand mehr aufspannen können, die da von den Caterpillars in die Luft geholt wird, dann fällt auch das weg. Wenn es einen Dauerregen gibt, wir sagen jeden schon dazu, der mit Buchstaben kommt, sie vielleicht auch einen kleinen durchsichtigen Plastiksack mitzunehmen, dass wenn es wirklich regnet, dann drüber zu gehen. Wenn es ganz viel regnet, fallen irgendwann einmal die Buchstaben aus, aber wir haben noch immer die Musik. Wir haben ein paar Roboter auch auf der Donau auf Schiffen, die selber mit riesigen Schläuchen Wasser herumspritzen. Denen ist selbst Sturm und Wasser egal. Wir hören nicht einmal dann auf zum Spülen, wenn selbst das Publikum schon fluchtartig den Donauraum verlassen hat. Also wenn jetzt nicht wirklich Hochwasser kommt und uns die Polizei evakuiert, dann findet das Ganze statt.
Also das Ultima Ratio kann man vielleicht verraten. Die Klangwolke wird von uns beiden begonnen. In welcher Form wollen wir es jetzt sagen, aber es wird von uns beiden begonnen. Und
wir
das Schlimmste
Zucker.
Und der Worst Case ist, wir zwei bleiben übrig.
Soweit ich weiß, in der Geschichte sind ja wirklich, mit Ausnahme von einer, haben alle stattgefunden, egal wie das Wetter wirklich war.
Es haben alle stattgefunden, ja. Bis auf eine halt, die es aus technischen Gründen absagen musste.
Die bei der Generalprobe mit Windböen.
Es war wirklich keine Windböe und so weiter. Es hat nur der Wind diesen Freitag, glaube ich, besonders gepfiffen. Das schon, es war auch Gewitter und schlechtes Wetter. Der wahre Grund war, das haben mir dann die Metallurgen erklärt, ein sogenanntes Segelgestell war aus Eisen. Und wenn man Eisen zu stark bewegt, wird es molekular weiß. Ich plappere das jetzt nach. Molekular weiß heißt, dass es bei der kleinsten weiteren Belastung biegt sich das Eisen einfach oben wie Schokoladeeis oder was immer. Also ganz weich. Und das war der Fall und dieser Flügel war kaputt. Und konnte in der kurzen Zeit nicht mehr repariert werden und war aber ein integrierender Bestandteil der gesamten Inszenierung, sodass nach einer Krisensitzung leider die Klangwolke abgesagt werden musste.
Aber in dieser langen Geschichte ist das sehr großartig, wenn es einfach sonst immer passiert ist. Elfi, bitte.
Ja, mich würde noch interessieren, welche Rolle, außer dass sie das, das alles finanziert, die Swiss Alpine spielt, hat die hier ein Entscheidungsrecht oder Vorschläge gemacht oder hat sie das irgendwie beeinflusst, dieses Thema? Oder?
Also ich glaube, ein Entscheidungsrecht habe ich jetzt, mache ich das seit 17 Jahren da. Wir arbeiten extrem viel mit Sponsoren zusammen. Entscheidungsrecht hat.
Also die
Fälle. Mir ist das noch gar nie passiert, dass ein Sponsor sich einmischen will. Das Klasse ist, die sind eh immer so froh, wenn mir einer was Gescheites vorschlägt. Wir haben vor allem mit dem Gerhard Kürner sehr viel diskutiert, weil der ja ein extrem bewanderter und unheimlich erfahrener sozialer Netzwerkexperte ist. Also es gibt wirklich kaum jemand in Linz, der so viel über die innere Strukturen und Funktionsweisen von sozialen Netzwerken weiß, wie der Gerhard Kürner. Das war unheimlich spannend, mit ihm über diese ganze Thematik zu reden. Wobei das eher so einfach war, dass man halt sich so gegenseitig in Euphorie reinredet, wie wichtig das ist. Und das hat uns auch immer wieder bestärkt dabei, diese ganzen sozialen Netzwerkideen auch reinzutragen. Wir haben ja da, das sind ja nicht nur die Buchstaben, wir haben da ein anderes Projekt mit dem Gruppenfoto, das wir machen und so weiter. Die Voestalpine hat, was ganz klasse war, ist mit den Lehrwerkstätten uns auch unterstützt beim Bau von verschiedenen Dingen, die wir brauchen. Ganz pragmatische Sachen. Sie haben aber selber auch einen Wettbewerb in der für ihre ganzen internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschrieben nach den schönsten Buchstaben. Und da gibt's dann so eine Jury, die schönsten Buchstaben von Föst-Mitarbeiterinnen auswählt. Und die Gewinner dürfen dann, glaube ich, nächstes Jahr zur Dings, zur Schladming, nicht Olympiade, Weltmeisterschaft, wo die Föster das Dings irgendwie baut haben, werden dort in die VIP-Lounge eingeladen. Es gibt einen 3 Meter großen V, ganz ein spezieller Buchstabe, der im Donaupark aufgestellt wird, der vorn komplett mit LED-Bildschirmen, also das ist wirklich wie so eine LED-Wand, Bildwand, die erbaut haben, also da kommen sehr viele Elemente auch rein, aber das ist, glaube ich, für die Föst war es eher interessant, so ein Projekt wie die Klangwolke als Anlass zu nehmen, also über das auch intern mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren.
Also Außenstelle, eine kleine der Klangwolke, oder?
Ja, also es gibt ja auch diese Klangparcours, diese Soundbox in der Föstalpine. Also wir haben eine Reihe so Begleitprojekte dann entwickelt, die sozusagen der Föst die Gelegenheit geben, nicht nur dort zu sagen, da picken wir jetzt ein Logo drauf für unser Geld, sondern da können wir uns als Unternehmen bzw. unsere Belegschaft auch mit dieser Materie beschäftigen.
Und wobei das ja schon immer das Ziel der Föst war, die auf Logo Beklebungen, das hat sie null Interesse, ne? Sondern sie möchte mitmachen in dem Sinn. Ne?
Ja. Danke.
Für alle, die es nicht wissen, Gerhard Kürner ist der Kommunikationschef und Pressesprecher der Föstalpine und von ihm her ins Projekt, der Spokesman so quasi von der Firma. Ja. Das ist aber ein wichtiger Teil auch noch. Keine Muse ohne Geld, wie man so schön sagt. Die Klangwolke wird eben auch mit solchen großen Sponsoren wie die Föstalpine von Anfang an, war das 1979 auch schon so unterstützt? War das, wie ist man da gestartet?
Nein, es waren unterschiedlichste Unterstützer, wie Hannes Leopold Zeder natürlich und später ich halt, wir sind pausenlos auf der Achse nach, es war die ÖMV einmal, die Telekom und so weiter, die das immer wieder unterstützt haben. Das ist, man geht ja heutzutage nicht in eine so große Firma hinein und sagt ihnen, ich möchte jetzt 100, 200, 300.000 Euro. Das nehmen die einfach nicht ernst, sondern man muss die Interessenslage der Firma natürlich schon vorher prüfen. Könnte die das interessieren? Ist das Thema, passt es zu ihnen? Können sie das? Logo ist nicht. Logo raufkleben ist uninteressant. Daher ist das schon immer die Frage der Interessensbeteiligung. Sponsoren sind für so ein Projekt zweifellos wichtig. Ich erinnere an Peter Wolf, der hat eine Synthare Klangwolke gemacht damals. Ich habe ihm monatelang erklärt, ich habe das Geld nicht, mach was du willst, aber das können wir nicht machen. Da hat er natürlich über seine Kanäle sehr viel dazu beigetragen Und auch Hubert Lepper, ich habe die Bahn schon genannt, die ÖBB, die hat er gebracht, dass das da steht. Also die Künstler wissen halt, so die Künstler, die solche Riesenprojekte machen, die wissen auch von der Wichtigkeit. Und eines der ersten Gespräche ist immer, so viel Geld habe ich bitte für mich. Nicht, dass du mir jetzt weißt, du möchtest noch 100.000 mehr haben. So viel gibt es, das gehört der Klangwolke und damit passt er.
Den Rest da ist müssen ein wir richtiger Spielverderber.
Ja, da kann ich unheimlich stur werden.
Ja. Ist das Projektbudget, darf man das nennen?
Aber ja, natürlich, 700.000 Euro.
Oh ja, gibt es Fragen Ihrerseits?
Das klingt viel, muss ich dazu sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es, nehmen Sie eine Opernproduktion in Salzburg, ist es wieder relativ sehr wenig. Und für diesen Raum vor allem ist es unglaublich wenig. Es kamen immer wieder Regisseure daher, die kamen von der Bühne und gesagt, ich möchte Klangwolken machen und ich stelle jetzt dahin eine Kugel, eine Metallkugel an den Donau. Sag ich, ja, wie groß ist die Kugel? Naja, die ist so ungefähr 1 Meter, sage ich, das vergessen wir gleich wieder, nicht? Weil die Menschen rundherum sind 1,50 bis 2 Meter. Was soll die 1 Meter? Also dann machen wir sie auf 3 Meter, die Kugel. Sagen sie, aus Metall? Sie wissen ja, da brauchen sie einen Statiker dazu, jemand, der diese Kugel konstruiert und so weiter. Was machen sie dann damit? Das frisst schon sehr viel Geld. Also solche Diskussionen kommen immer wieder, aber die Künstler wissen heutzutage schon, was das kostet, so ist das nicht.
Jetzt steht es erst subjektive Frage, welche war für die schönste Klangwolke?
Oh je.
Die muss kommen.
Die Frage habe ich befürchtet.
Sehr klar. Und welche war die für die risikoreichste? Also, wo ist einfach, ich frage nicht nach der diesjährigen.
Danke.
Ich frage über die Geschichte.
Ich kann diese Frage so nicht beantworten. Risikoreich war immer irgendjeder irgendwann einmal. Nicht? Das ist wurscht. Wenn mich nicht alles täuscht, das war noch die klassische Klangwolke 1980, zum ersten Mal live das Orchester im Brucknerhaus, Brucknerorchester unter Theodor Guschelbauer. Oben ist Österreich 1 direkt angeschlossen. Ich moderiere das, aber auch für draußen. Aber der Herr Dirigent kommt nicht, wie er soll. Er kommt und kommt nicht. Worauf ich begann in Österreich 1, ich kann ja nicht aufhören. Nicht? Was soll ich denn machen? Worauf ich begann, die Geschichte des Bruckner-Orchesters, die Geschichte von Bruckner, die speziellen Eigenheiten dieser Symphonie zu erzählen. Der Dirigent kam nicht. Ich habe weiter geplaudert, was mir halt zu Bruckner und erste Elektroniker und Klangwolke nur irgendwie eingefallen. Ich musste 7 Minuten am Stück irgendwas erzählen, bis man den Hannes Leopold wieder gefunden hat, der dem Herrn Guschelbauer sagt, die Kamera ist aber eh ausgemacht. Das war der anfängliche Grund dabei. Nicht? Denn Herr Guschelbauer, ein friedlicher Mensch, und überhaupt, den hat der Kamera momentan gestört. Das sind so Punkte, die merkt man sich, aber die sind nicht weiter wesentlich. Nicht? Mein Gott, die Absage hat sicherlich bei mir lange Spuren hinterlassen, weil man ahnt nicht, was da alles dranhängt. Nicht? Wenn man plötzlich allein dasteht, kein Mensch, ich konnte nicht einmal jemanden fragen, sondern ich habe sie dann einfach abgesagt. Das prägt schon ein bisschen. Ne? Die schönste, jede ist in ihrer Art unglaublich brillant, schön, gut gelungen, oder was immer, der Hubert Lepka, aber der Peter Wolf, aber natürlich die Arbeit mit Walter Haupt war immer wieder ganz, ganz toll. Also man kann nicht sagen, die schönste, und gefährlich sind sie alle.
Fragen an die beiden Herren? Ich frage nur weiter.
Ja.
Gerhard, was ist für euch jetzt die größte Herausforderung? Weil das ist ja einfach 5000 Buchstaben, allein von der Software dahinter, die Drohnen, das ganze Ding wirklich zusammenzubringen. Klar kann man es im kleinen Rahmen testen und Testumgebungen schaffen, aber was wird für euch wirklich an diesem Abend?
Die größte Herausforderung ist auch immer die Logistik mit diesen vielen Leuten. Also es sind wahrscheinlich in Summe an die 500 Leute, die an dem Abend, an dem Nachmittag hinter den Kulissen an all den verschiedenen Dingen arbeiten und zur richtigen Zeit genau das Richtige tun müssen. Und das sozusagen entsprechend vorzubereiten, die Leute entsprechend zu motivieren, sie an der Stange zu halten und sie vorzubereiten, zu briefen, das ist bei solchen Dingen eigentlich immer die größte Herausforderung. Technisch das größte Risiko sind natürlich die Drohnen, das ist eine absolute Weltneuheit als solches.
ansonsten, ja, wie gesagt, es ist wirklich diese Logistik von dem und natürlich die vielen Dinge, die wir jetzt noch gar nicht wissen, die alle noch in den letzten paar Tagen an Überraschungen auf uns zukommen werden, weil da was nicht funktioniert oder da was.
Es ist wirklich die Logistik der vielen Menschen, es ist die, und dass die Technik auch so tut, wie wir uns das immer wieder einbilden. Nicht? Auch hier, es klingt irgendwie heutzutage schon sehr witzig, aber irgendwann einmal waren zu viele Fernsehapparate, Fernsehkameras an einer Stromquelle angeschlossen, daraufhin ging gar nichts mehr bei der Klangquelle. Und das heißt, was weiß ich, eine Minute davor, Gott sei Dank hatten wir im ORF einen Kollegen, der wohnt in den Beiz und Bitz und drinnen. Der hat das nach so, was weiß ich, 15 Sekunden oder kurz davor halt, hat er zu uns gesagt, so, da habt ihr den Kass, macht euer Klangwolken und ging ab. Er hat es repariert im letzten Moment. Das kann alles daneben gehen auch, ne?
Nein, das sind also Dinge eben wie die Frage da nach Umweltbelastung und Recycling. Ich meine, die Idee ist schnell da. Ja, da machen wir irgendwie 5 Euro Pfand. Und die Leute sollen das zurückgeben. Ne? Aber dann gehen 5.000 Leute aus dem Donaupark raus und alle wollen ihren Buchstaben zurückgeben. Ne? Mhm. Und eigentlich jetzt gleich, nicht so eine gut. Halbe Stunde lang anstehen und so weiter.
Die 5 Euro sind schon
und für das Bier noch. Da, mit so einer Kleinigkeit, die dann gar nichts mehr mit der Show zu tun hat. Nicht? Einfach an Personal und Logistik notwendig ist.
Das
ja, nein, darum ist es so, man kann das als Andruck geben, es funktioniert auch, und wenn es jemand wirklich selber mitnimmt als Andenken, ist uns das eh recht. Da habe ich dann, der schmeißt es eh nicht weg. Ne? Blöd war ja nur, wenn die Leute einfach hergehen und dann den ganzen Krempel irgendwie einfach im Donaupark liegen lassen, oder eben, was weiß ich, dann irgendwo einfach in die Donau schmeißen oder sowas. Das wäre von der
Bitte.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wie hoch ist die Besucherzahl, die erwartet wird bei so einer exklusiven, außergewöhnlichen Klangwolke? Wird sie über 100.000 sein? Oder?
Das ist wetterabhängig.
Wetterabhängig, rein
wetterabhängig. Man kann ungefähr einen Schnitt sagen, okay. Wenn das Wetter sehr, sehr schön ist und wenn das Thema anspricht, dann sind sicher, vorher waren es glaube ich 130.000 Menschen, aber mit Feuerwerk lockt man natürlich sehr bald jemanden, nicht? Das ist relativ einfach. Das Thema ist für die meisten vielleicht sperriger, aber es ist wetterabhängig. Also der Klangwolkenbesuch schwankt, der kann, ich weiß nicht, was der wenigste war, aber sicher 40.000 kann das runtersinken, ne? Wenn das Wetter nicht besonders gut ist und so weiter. Das kann man nicht sagen, ist nicht definierbar. Also bei schönem Wetter und doch einer Portion Neugierde des Publikums, was wird das alles, dann kann ich mir gut und gern vorstellen, dass es schon 100.000 werden, aber.
Und wie ist die Reaktion aus dem Ausland oder Europagrenzen?
Also was über die Webseite bei diesen Projekten mit dem Buchstaben, wie gesagt, da gibt es ja die Online-Komponente beziehungsweise die Klangwolken-Miniaturen, die auch über diese Social-Media-Plattform der Soundcloud läuft. Bei diesen Projekten ist ein sehr großes Echo. Ansonsten ist natürlich die Klangwolke eher, wird als sozusagen mehr als regionales Projekt irgendwie rezipiert. Also das ist eine Geschichte, die im Vorhinein eigentlich keine große Sonderstellung innerhalb des Ars Electronica Programms hat, sondern die Leute, die einfach kommen nach Linz, die kommen zu dieser Ars Electronica Festivalwoche und sind dann immer ganz gespannt, was wird es denn heuer für ein Spektakel bei der Klangwolke geben. Ich glaube, das ist dann eher etwas, was man im Nachhinein erst wirklich sehen kann.
Danke.
Einfach los. Der Einsatzplan aus, beziehungsweise der Logistikplan oder der Regieplan für die 500 Seiten.
Eine schöne junge Frau, braunhaarig irgendwie, Mitte 20, die immer so eine Mappe mit 100 Listen bei sich trägt und die ständig von allen gefragt wird. Also wir haben das wirklich auf eine Person konzentriert, weil da sind so viele Dinge zu koordinieren. Es ist wirklich sozusagen ein wandelnder, ein lebender Einsatzplan. Es sind riesige Excel-Listen, auf denen einfach alles sekundengenau... Naja, sicher, irgendwann...
Sie hat allerdings psychotherapeutische Begleitung.
Ja, das... Das wäre viel zu riskant. Also wenn es funktionieren muss, dann ist Papier noch immer ein bisschen die bessere Variante.
Immer wieder war das im Gespräch, kann man nicht die Klangwolke woanders wiederholen, dieses Thema, nur das hakt immer wieder. Diese Klangwolke ist immer auf diesen Raum konzipiert, wenn Sie jetzt damit auch nur nach Budapest, auch an die Donau gehen, haben Sie völlig andere Voraussetzungen, was die Akustik anlangt und, sodass das Ganze wahnsinnig kompliziert und vor allem sehr teuer macht und daher ist eine Wiederholung nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden.
Gut. Eine Frage habe ich noch und mit der würde ich dann, glaube ich, gerne das Plenum beschließen. Kann ich noch mitmachen, wenn ich jetzt noch mitmachen will bei der Klangwolke? Wie ist es, wenn ich vor Ort hinkomme und das erste Mal von diesem Buchstaben was höre, habe ich noch eine Chance bekommen, nur einen Buchstaben?
Also erstens, wir brauchen dringend noch Statisten und Leute, die uns helfen bei der Logistik.
Okay.
Zweitens, jetzt einfach als Gestaltender, man kann bis zum letzten Tag, also zum Beispiel so K beginnt jetzt diese Woche mit Buchstaben-Workshops, man kann im AEC weiterhin Buchstaben bauen, so wie da. Es gibt jetzt dann die letzten zwei Wochen auch das Accelerated Program sozusagen, wo der Grundkörper der Buchstaben schon fertig gebaut ist und wo man dann wirklich nur mehr irgendwas draufzeichnen oder dranpicken muss für die Spätentschlossenen. Und geht bis Samstag, gibt es die Möglichkeit, sich da mit den Buchstaben noch einzubringen. Es gibt da die Möglichkeit mit den Klangwolkenminiaturen, die zwar in dem Sinn in dieser einen Stunde jetzt nicht mehr, weil das Material, das wir genommen haben, die Musik ist seit einer Stunde jetzt fertig, da ändern wir hoffentlich nichts mehr am Ablauf, aber es gibt ja den Sonntag, dieses Picknick in der Wolke, wo dann alle Klangwolkenminiaturen in einer moderierten Präsentation am Sonntag auch noch gespielt werden. Am Sonntag, ja. Gibt's den
am nächsten Sonntag.
Am Sonntag hier drauf, also am 2. September, also am 2. September ist der Sonntag. Also das war auch eine dieser Sachen, die wir uns heuer vorgenommen haben, sozusagen herzugehen und zu sagen, eine Klangwolke sollte jetzt nicht eigentlich nur diese eine Stunde sein. Man kann ja sozusagen rund um eine Klangwolke noch eine ganze Reihe von anderen Programmen machen. Eine Klangwolke ist ja immer auch ein bisschen ein Experiment rund um das, was man mit Musik und mit Klang im öffentlichen Raum wirklich machen kann. Es ist ja so, dass es heuer am Samstag nach der Klangwolke kann man, wenn man eine ganz, also da hat man die große spektakuläre Klangwolke und wenn man eine ganz kleine intime hören will, kann man in den Linzer Dom gehen, wo der Rupert Huber die 100.000 Kubikmeter des Linzer Doms mit seiner Klangwolke füllen wird. Und am nächsten Tag gibt es dann die 720 Klangwolken-Miniaturen von Leuten auf der ganzen Welt, die jeweils eine Minute Klangwolke gemacht haben. Ab wann? Ab 11 Uhr im 11 Uhr fangen wir an, ja? Im Donaupark gibt es eine riesige große Picknickdecke, wo man sich gemütlich machen kann. Am Nachmittag gibt es eine Stunde, speziell mit Beiträgen von den oberösterreichischen Musikschulen. Später gegen Abend hin übernehmen dann die FM4-DJs, die einen Remix aus diesem ganzen Material machen und noch einmal präsentieren. Also das ist ein Programm, das bis 11 Uhr, glaube ich, am Abend dann in verschiedenen Varianten noch einmal das musikalische Material durcharbeitet und präsentiert.
Dann sage ich jetzt in aller Namen herzlichen Dank für diese ausführliche Berichterstattung und den Rückblick. Dankeschön, Gerhard Stocker und Wolfgang Winkler. Der Kepler Salon wird heuer bei der Ars Electronica auch drei Formate gemeinsam mit der Ars Electronica praktisch bespielen und damit den Sound Studies von Campus mit der UdK, genau. Zwar Sam Auinger wird da als erster zu Gast sein mit Peter Cusack, mit woran arbeiten Sie gerade? Sam Auinger ist als Lehrbeauftragter der UdK, kuratorische Leitung der Sound Studies und wird uns eben erzählen über seine laufenden Projekte. Dann ist am Sonntag die Sabine Sanyo da, wo es um die Geschichte des auditiven Designs geht und am Montag kommen dann die beiden Klangkünstler, der Georg Speer und der Marcel Kloppenburg, die uns über wie Designs auch im industriellen Bereich eingesetzt wird, einfach einiges erzählen werden. Und wir freuen uns sehr, dass es einfach jetzt im Zuge der Präsentation Campus ODK Berlin einfach zustande gekommen ist. Nächste Woche haben wir ein sehr ernstes Thema, da kommt die Susanne Scholl, die vielen von Ihnen ein Begriff ist, gemeinsam mit der Monika Bamreiter und den Sabri Oprak, wo wir die Frage stellen, Asyl als Warteraum. Ein ernstes Thema dazwischen und dann gehen wir mitten in die Ars Electronica rein. Für heute herzlichen Dank. Wir wechseln heute direkt zum Kainzelrüber. Für die, die noch ein Getränk möchten, haben wir gesagt, wir genießen alle lieber den Innenhof statt den heißen Kepler-Salon. Nützen Sie die Chance, der Hannes Leopoldseder und die beiden Herren sind auch noch ein bisschen da, um einfach auch zu erzählen, was es einfach Geschichte bedeutet, der Ars Electronica und der Klangwolke. Herzlichen Dank nochmal. Einen schönen Abend. Bitte.